Okay, Hans-Jürgen wird gleich über die Glaubensheldin Hildegard von Bingen sprechen. In Hebräer Kapitel 10, Vers 38 steht: Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wir wissen, dass der Glaube durch die Predigt kommt und die Predigt durch das Wort Gottes. Und in Hebräer Kapitel 11 wird über Glauben gesprochen, was Glauben ist, in Vers 1. Und dann wird in Vers 2 gesagt: Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Und dann wird uns in Hebräer Kapitel 12 gesagt, von diesen Glaubenshelden, die in Hebräer 11 aufgezählt werden, aber die Glaubenshelden, die in Hebräer 11 aufgezählt wurden, das sind nicht alle. Da sind viel mehr Glaubenshelden. Das ist nur eine Auswahl von den Glaubenshelden der alten Zeit. Und da heißt es in Hebräer Kapitel 12, Vers 1: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. So, wir sollen aufsehen zu Jesus, unseren Anfänger und Vollender des Glaubens. Erstens. Und dann geht es weiter in Hebräer 12. Also wir haben eine Wolke von Zeugen um uns herum. Und unter anderem die aus dem Alten Testament, eine Wolke von Zeugen. Eine Wolke von Zeugen sind um uns hier heute Morgen herum. Wir sind nicht allein. Engel sind auch hier. Halleluja. So, und dann heißt es im selben Kapitel, Kapitel 12, Vers 22: Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Da wird gesagt, dass wir zu den Heiligen gekommen sind, dass wir zu den Gerechten gekommen sind, dass wir zu denen gekommen sind, die an Jesus gläubig waren in der Vergangenheit und in der Festversammlung der Heiligen sind. Und wir sind zu dieser Festversammlung gekommen, auch wenn wir die mit unseren physischen Augen nicht sehen. So, und dann heißt es in Hebräer 13, Vers 7: Gedenkt an eure Lehrer. Gedenkt an eure Lehrer. Ja, du magst denken, wenn du in der Jesusgemeinde bist: Ich gedenke an Bernd, ja, ich gedenke an Hans-Jürgen und Frank und anderen. An die sollt ihr auch denken, ja. Aber auch an die, die in der Vergangenheit das Wort Gottes gelehrt haben. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. So, von daher ist es so wichtig, dass wir diesbezüglich in die Vergangenheit schauen. Und die Lehrer, die richtig gelehrt haben über Jesus Christus, dass wir die betrachten, dass wir die Biografien, die es da gibt, lesen, dass wir sie anschauen und an sie gedenken und an ihren Lauf gedenken und ihr Ende anschauen und dann ihrem Glauben nachfolgen. Wir sollen die Heiligen der alten Zeit, bevor Jesus kam, betrachten und ihren Glauben anschauen. Wir sollen aufsehen zu Jesus, unseren Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wir sollen die Heiligen betrachten, die gläubigen Gerechten, die in der Vergangenheit Zeugnis abgegeben haben von Jesus. Und ich freue mich und ich bin ganz gespannt, was wir jetzt hören werden über die Hildegard von Bingen. Hans-Jürgen. Hätte fast gesagt, herzlich willkommen. Aber herzlich willkommen mit dem Thema.
Halleluja, preis den Herrn. Ja, das ist, ich meine, wir wollten das nun so machen, dass wir eben auch mal Christen vorstellen in dieser 2000 Jahren, die ihr Leben vollendet haben, im Glauben vollendet haben und die wirklich Vorbilder geworden sind. Und eigenartigerweise, ich weiß jetzt auch nicht, habe ich es gewählt oder ist es so gekommen? Karin hat jetzt demnächst Zinzendorf, hat einen Mann vorgenommen und ich als Mann habe mir eine Frau vorgenommen hier. Das ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber vielleicht soll es so sein. Und ich denke mal, wir wollen mal einen Einstieg machen. Margit, wir hören uns mal was an. Das dauert etwa 3 Minuten. Wir wollen uns mal einstimmen. Zurück. Das ist fast die Zeit, die wir bis Jesus zurückgehen. Also die Hälfte der Zeit, die wir bis Jesus zurückgehen. Es ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Zeit. Und wenn wir uns mit Hildegard beschäftigen, dann müssen wir etwas bedenken. Es war eine andere Zeit. Es war nicht unsere Zeit, sondern es ist eine andere Zeit. Und in dieser Zeit, da berichtet sie, da sagt sie, in der Rückschau sagt sie, und die in dieser Zeit lösten sich alle Elemente auf. Und es war so, als ob sich alle Ordnung des Himmels und der Erde verschob. Und als ob das alles, was geheiligt ist und was geheiligt, was einen heiligen Namen hat, nichts mehr wert hat in dieser Welt. 900 Jahre zurück. Aber es war eine, irgendwie so wie sie sich ausdrückt, das gleiche Empfinden haben wir auch heute. So ist es im Grunde genommen, ist es also in dem Sinne nicht anders. Die Welt ist die gleiche. Und Hildegard war damals, als sie in diese Welt hineingeboren wurde, sie wurde 1098 geboren. Das ist ein Jahr, bevor die Christen, das christliche Heer in Jerusalem, bis zu den Knöcheln im Blut badete. Als sie alles, was ihnen vors Schwert kam, niedermetzelte. Das war die Zeit, in der Hildegard lebte. Hildegard war eine Frau und eine Frau hatte in dieser Zeit nichts zu sagen. Eine Frau galt gar nichts. Das Einzige, wozu sie etwas wert war, dass man sie verheiratete und aus ihrer Heirat irgendwie noch eine Mitgift oder irgendwas Besonderes rausholen konnte. Das war aber auch alles. Oder sich dabei eine Stellung sichern konnte oder sonst was. Mehr nicht. Und nun kommen wir, ich will mal beginnen, ich lasse sie mal selbst zu Wort kommen. Sie ist sehr alt geworden, sie ist 82 Jahre ist sie geworden. fast 83 Jahre ist sie geworden. Das war in dieser, damals in der Zeit ein mächtiges Alter. Und dann blickt sie zurückblickend, als sie schon an die 80 geht, da schreibt sie, von meiner Kindheit an, als meine Gebeine, Nerven und Adern noch nicht erstarkt waren, erfreue ich mich der Gabe dieser Schau in meiner Seele bis zur gegenwärtigen Stunde, da ich doch schon mehr als 70 Jahre alt bin. Und meine Seele steigt, wie Gott will, in dieser Schau empor bis in die Höhe des Firmaments. Das Licht, das ich schaue, ist nicht an den Raum gebunden. Es ist viel, viel lichter als eine Wolke, die die Sonne in sich trägt. Weder Höhe noch Länge noch Breite vermag ich an ihm zu erkennen. Es wird mir als der Schatten des lebendigen Lichtes bezeichnet. Und wie Sonne, Mond und Sterne in Wassern sich spiegeln, so leuchten mir Schriften, Reden, Kräfte und gewisse Werke der Menschen in ihm auf. Wann und wie ich es schaue, kann ich nicht sagen. Aber solange ich es schaue, wird alle Traurigkeit und alle Angst von mir genommen, sodass ich mich wie ein einfaches, junges Mädchen fühle und nicht wie eine alte Frau. Und das sehen wir immer wieder in ihrem Leben. Wenn sie vom Geist ergriffen wird, dann wird sie, die eigentlich von Kindheit immer krank und schwach und schwächlich und gebrechlich war, wenn der Geist sie anrührt, dann wird sie stark, dann wird sie mit Kraft erfüllt und sie kann das Wort Gottes sprechen und die Werke Gottes tun. Oh Halleluja, wir sehen an ihr, sehen wir ein wunderbares Beispiel, wie Gott, auch in der schlimmsten Zeit, wie Gott Menschen aufrüttelt und Menschen gebraucht, um die Christen wach zu machen, um die Menschen wieder neu zu motivieren, um sie wieder darauf hinzuweisen, auf das Fundament, auf Christus selbst. Halleluja, preis den Herrn. Es war... Hildegard kommt aus einer adligen Familie. Und damals war das so, sehr viele Kinder wurden geboren. Und sie war das zehnte Kind. Sie war das zehnte und letzte Kind. Hildegard, wir kennen sie als Hildegard von Bingen, aber damals war sie aus der Familie von Bermersheim. Das liegt in der Gegend von Alzey, da in nahe die Gegend. Und zu dem Zeitpunkt, als sie geboren wurde, da war sie von Anfang an war sie schon schwächlich. Von Anfang an schien es auf der Kippe, ob sie überhaupt durchkommt. Und dann hatten die Eltern ein Versprechen gemacht, ein Gelübde gemacht. Sie soll Gott geweiht sein. Sie soll Gott geweiht sein. Und das ist, wenn wir das so, wie für uns klingt das ein bisschen seltsam, Gott geweiht. Aber wisst ihr, es ist gar nicht so weit her. Kennt ihr die Geschichte aus dem Alten Testament von Samuel? Als Hannah vor dem Hohepriester Eli damals, als sie flehte und betete und als der Eli schon dachte, die ist betrunken. Und sie war kinderlos und ihr Herz ging ihr über und sie hatte eine Sehnsucht nach einem Kind. Und dann sprach Eli dann zu ihr und sagte, geh hin, der Herr wird dir deinen Wunsch erfüllen. Und dann bekam sie den jungen Samuel. Und sie versprach ihn Gott. Und im Alter, glaube ich, als er entwöhnt wurde, das war mit 3 oder mit 4 Jahren damals war das in der Zeit, wurde der kleine Samuel ging an den Tempel. Kam er zu dem Tempel, damals war das nicht der Tempel, sondern die Stiftshütte, zu dem Zelt und diente dort mit 4 Jahren. Wir würden von uns sagen, was ist denn das? Ein Kind muss doch in der Familie aufgezogen sein. Das ist unser Denken. Aber anscheinend war es damals nicht so. Und dass Samuel besonders geschadet hat, dass er damals in die Stiftshütte kam, kann man auch nicht sagen, oder? Und so geschah es, dass Hildegard mit acht Jahren ins Kloster kam. Mit 8 Jahren. Viele denken, oh, was macht man, was tut man dem armen Kind bloß an? Aber sie sagt später, sagt sie, als ich mit drei Jahren habe ich so ein gewaltiges Licht gesehen, dass ich es nicht beschreiben konnte. Ich war nicht dazu in der Lage, obwohl sie damals schon sprechen konnte, sie war nicht dazu in der Lage, sich auszudrücken. Sie sah und sie konnte sich nicht ausdrücken. Und dann hatte sie die Gabe zu sehen. Als sie mit ihrer Amme eines Tages unterwegs war, da ging sie über die Weiden und da sah sie eine Kuh, die trug ein Junges in sich. Und dann stellte sie sich hin und erzählte ihrer Amme, dieses Kalb hat die und die Farbe und ist gescheckt da und da an dem und dem, in der Ecke des Leibes und an dem Kopf von hier bis da und so weiter. Und die Arme, die dachte, Kind, was erzählst du denn da? Aber als die Kuh dann kalbte, dann schaute sie und es war genau so, wie das kleine Kind, wie die kleine Hildegard es beschrieben hatte. Sie hatte diese Gabe, von Anfang an hatte sie die Gabe von Gott zu schauen. Und nicht nur äußere Dinge zu schauen, sondern sie hatte die Gabe, ins Herz der Menschen zu schauen. Und so war es dann, dass es den Eltern höchstwahrscheinlich dann auch leichter fiel, ihre letzte Tochter dann auch wegzugehen, weil sie sahen, es lag etwas auf dem Leben dieses Kindes, was über ihre eigenen Verhältnisse hinausging. Und so wurde sie mit 8 Jahren einer Verwandten anvertraut, in dem Kloster Dizzy Bodenberg, die sich zurückgezogen hatte in eine Klause. Und dieses Mädchen war auch erst 16 Jahre. Hildegard war 8 Jahre, das Mädchen war 16 Jahre. Jutta von Sponheim hieß sie. Und sie, die Jutta, die war so drauf, sie wollte auf Wallfahrt gehen. Sie hatte ein Herz für Gott und sie wollte auf Wallfahrt gehen. Und zwar wollte sie ins Heilige Land oder wo sie hin wollte. An irgendeine Stelle, wo es sehr, sehr gefährlich war auch noch. Und ihr Bruder, der sagte, nein, das gibt's nicht, das kannst du nicht machen. Und dann hat er ihr zugesagt, okay, wenn du nicht auf Wallfahrt gehst, dann darfst du aber ins Kloster gehen. Na, dann war sie zufrieden. Das können wir uns das vorstellen, dass Menschen so brennen, dass Menschen so bereit sind, für Gott sich hinzugeben? Das ist schon eigenartig. Das ist für uns, wir leben in so einem, wir haben so einen Sinn für Freiheit, für das Liberale. Wir wollen selbst entscheiden, wir wollen uns nicht festlegen, wir wollen nicht. Und sie entschieden sich. Und dann ist das natürlich, dann, wenn man das bedenkt, mit 16 Jahren, mit 8 Jahren, sie kamen in Kloster rein, es war ein Mönchskloster war es, aber es war abgeschlossen und hatte einen Bereich, der von den männlichen Mönchen abgeschlossen war, vollkommen abgeschlossen. und sie selbst waren eingemauert. Das heißt, sie konnten nur durch ein kleines Sichtfenster konnten sie kommunizieren mit Leuten von draußen. Sie lebten ihr ganzes Leben lang in völliger Abgeschiedenheit. Und was taten sie während dieser Zeit? Sie standen morgens früh um 2:30 auf. Dann ging das Morgenlob los. Dann lobten sie Gott am Morgen. Dann lobten sie Gott 2 Stunden weiter. Dann zogen sie sich wieder zurück, Schriftlesung, Betrachtung, Gebet, persönliches Gebet. Dann kamen sie wieder zusammen. Und das 6-7 Mal am Tag. Nur beten, betrachten und dazwischen arbeiten. Das war ihr Leben. Das war ihr Leben. Und das Eigenartige, was wir hier, wenn wir jetzt von Hildegard sprechen, dann ist das der erste Teil ihres gesamten Lebens. Wir hören nämlich von Hildegard, seitdem sie in das Kloster eingetreten ist, hören wir etwa 26 Jahre hören wir gar nichts. Sie war nur in dem Kloster und hat gebetet und Gemeinschaft mit Gott gesucht. Und dann passierte etwas. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Und das schreibt sie, und es geschah in meinem 43. Lebensjahr. Voller Furcht und Zittern vor gespannter Aufmerksamkeit blickte ich gebannt auf ein himmlisches Gesicht. Da sah ich plötzlich einen überhellen Glanz, aus dem mir eine Stimme vom Himmel zurief, du hinfälliger Mensch, du Asche, du Fäulnis von Fäulnis, sage und schreibe nieder, was du siehst und hörst. Doch weil du furchtsam bist zum Reden, in deiner Einfalt die Offenbarung nicht auslegen kannst und zu ungelehrt bist zum Schreiben, rede und schreibe darüber nicht nach Menschenart, nicht aus verstandesmäßiger menschlicher Erfindung heraus oder in eigenwilliger menschlicher Gestaltung, sondern so, wie du es in himmlischen Wirklichkeiten, in den Wundertaten Gottes siehst und hörst. Verkündige sie also so, wie der Hörer das Wort des Lehrmeisters aufnimmt und es ganz in seiner Aussageabsicht nach seinem Willen und auf seinen Fingerzeig und Befehl kundtut. So sprich auch du, o Mensch, über das, was du siehst und hörst. Schreibe es nicht nach eigenem Gutdünken oder dem eines anderen Menschen, sondern wie es dem Willen dessen entspricht, der alles weiß, alles sieht und alles in der Verborgenheit seiner Geheimnisse anordnet. Und wieder hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sprechen, rede also von diesen wunderbaren Dingen, schreibe sie wohlbelehrt nieder und sprich davon. Es geschah im Jahre 1141 nach der Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus, als ich 42 Jahre und 7 Monate alt war. Aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder. Es durchdrang mein Gehirn und setzte mein Herz und die ganze Brust wie eine Flamme in Brand. Es verbrannte nicht, war aber heiß, wie die Sonne den Gegenstand erwärmt, auf den ihre Strahlen fallen. Und plötzlich erhielt ich Einsicht in die Schriftauslegung, in den Psalter, die Evangelien und die übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen Testamentes. Doch erhielt ich keine Kenntnis vom wörtlichen Sinn ihrer Texte, noch über die Silbentrennung, die grammatischen Fälle und die Zeiten. Die Kraft und die geheimnisvolle Bedeutung der wundersamen Geschichte aber erfuhr ich auf eine wunderbare Weise seit meiner Kindheit, das heißt vom 5. Lebensjahr an, so wie auch heute noch. Ich erzählte jedoch keinem Menschen davon, außer einigen wenigen Gottesfürchtigen, die wie ich im Ordenstand lebten. Bis zu der Zeit, da Gott es durch seine Gnade kundtun wollte, begrub ich alles in tiefem Schweigen. Die Gesichter aber, die ich sah, empfing ich nicht im Traum, nicht im Schlaf oder in Geistesverwirrung, nicht durch die leiblichen Augen oder die äußeren menschlichen Ohren, auch nicht an abgelegenen Orten, sondern ich erhielt sie in wachem Zustand, bei klarem Verstand, durch die Augen und Ohren des inneren Menschen an zugänglichen Orten, wie Gott es wollte. Wie das geschieht, kann der fleischliche Mensch schwer begreifen. Als die Jugendjahre hinter mir lagen und ich im erwähnten Alter zur Fülle der Lebenskraft gelangt war, hörte ich eine Stimme vom Himmel sprechen. Ich, das lebendige Licht, das die Dunkelheit erleuchtet, habe den von mir erwählten Menschen herausgeholt und unter große Wunder versetzt, wie es mir gut schien. Sie übertreffen alles, was die alten Seher in mir an Geheimnissen schauen durften. Doch ich warf ihn zur Erde, damit er sich nicht im Geistesstolz erhebe. Die Welt bot ihm auch weder Anlass zum Genuss noch zur Zügellosigkeit oder Anreiz, sich mit den Dingen dieser Welt zu befassen, denn ich hielt trotzige Verwegenheit von ihm fern. Furchtsam und ängstlich tat er sein Werk. Mark und Venen bereiteten ihm nämlich körperliche Schmerzen. Denkkraft und Bewusstsein waren beeinträchtigt, während der Leib unter Krankheit litt. So steckte ich ihm keine fröhliche Unbekümmertheit, sondern er hatte ständig Schuldgefühle, denn ich umzäunte die Fasern seines Herzens, damit sein Geist sich nicht in Hochmut und Ruhmsucht erhebe, sondern daraus mehr Furcht und Schmerz als Freude und Übermut gewinne. Daher grübelte er mir auf dem Wege zum Heil schnell voranschreite. Daher grübelte er mir auf dem Weg zum Heil. Daher grübelte er mir zuliebe in seinem Herzen darüber nach, wo er jemanden finden könne, der auf dem Weg zum Heil schnell voranschreite. Und er fand jemanden und gewann ihn lieb, weil er erkannte, dass er ein zuverlässiger Mensch war und so weiter. Sie beschreibt es also noch sehr eindringlich. Und dann hört sie die Stimme vom Himmel zu ihr sagen, verkündige es laut und schreibe es so nieder. Wir sehen also, mit 43 Jahren brach es aus ihr hervor. Da hatte sie dieses Erlebnis, dass Gott zu ihr redete, jetzt ist es an der Zeit. Und dann bekam sie, in Visionen bekam sie, das ist ein Riesenbuch hier, Sivias heißt das, wisse die Wege Gottes. In Bildern, in teilweise sehr poetischen Bildern, drückt sie sich aus. Und dann ist es aber wieder so, dass ihr die Stimme Gottes erklärt, was hat das zu bedeuten. Und das heißt, es kommt ein poetisches Bild und es wird danach wird es ausgelegt und wird näher beschrieben. Es ist ein Werk, was über das Heil, das der Mensch bekommt, das Heil, was in Gott ist, das Heil, was er der Menschheit bereitet, was er erklärt und neu aufdeckt, in den Zusammenhang stellt. Es ist nicht die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber das, was Gott jetzt ihr erklärt, ist, dass ihr einen Zusammenhang vom Kosmos, von dem All, von der Schöpfung und dem Schöpfer gibt. Dass er sie neu daran erinnert, ganz neu, die Lehre ihr offenbart und zeigt, du bist ein Mensch und ein Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und als Krone der Schöpfung brauchst du deinen Schöpfer, die Verbindung zu deinem Schöpfer. Und das ist ein monumentales Werk ist das. Und das war, als dieses dann geschah, als sie das niederschrieb, da hat sie sich dann dem Abt dieses Klosters dann offenbart und hat ihm das gesagt. Und die war natürlich eine Frau, Gesichte und von Gott. Das war alles ganz gefährlich. Also sie kam nicht durch. Sie kam nicht durch. Dann wurde sie vor den Bischof gezerrt. Da mussten sie sich vor dem Bischof musste sich erklären. Der Bischof auch war skeptisch. Aber nicht so, dass er es vollkommen ablehnte. Und dann passiert etwas Wunderbares. Direkt in der Nachbarschaft, in Trier, das war noch nicht mal eine Stunde, Wegstunde entfernt, war ein Konzil. Ein großes Konzil, ein Reformkonzil. Auf diesem Konzil war der Papst selbst und Bernhard von Clairvaux, der größte geistliche Lehrer der damaligen Zeit. Und nun bekam Hildegard vom Heiligen Geist einen Auftrag. Schreibe nieder. Schreibe hin und wende dich an Bernhard. Und das tat sie. Sie wendete sich an Bernhard und sie sagte, ich bin eine Frau, eine schwache Frau. Und doch ist es so, Gott hat sich mir zugeneigt. Er hat zu mir gesprochen. Und er hat mir gesagt, ich soll das, was er mir sagt, soll ich aufschreiben und weitergeben. Nun als Frau, ich will mich dir anvertrauen. Ich will es dir in deine Hand legen. Soll ich weitermachen? Und Bernhard, er bekam diesen Brief und ich denke durch die Inspiration Gottes, denn es lief damals auch sehr viel komische Sachen auch ab. Und sie haben nicht jedes Mal die Erlaubnis gegeben oder dass sie sagten, jawohl, alles in Ordnung, denn es liefen sehr seltsame Sachen auch. Also die verrücktesten Visionen oder sonst was. Und nun sagte Bernhard, geh hin, Tochter, und schreibe. Er ermunterte sie, ermutigte sie und sie schrieb. Und dann kam sie mit dem, was sie geschrieben hat, zu dem Konzil. Und dann nahm der Papst selbst, diese Vision, dieses Sivias, er hatte damals bis zum dritten Buch, hatte sie, glaube ich, geschrieben, nahm es und las es selbst vor. Und damit war sie anerkannt. Nun hatte sie, war sie 45 oder 46 Jahre alt und sie hatte jetzt einen Ruf. Als nächstes kam, sie war abhängig von dem Kloster. Und nun wollte sie Gott aus dieser Umgebung herausziehen und aus den Druck, der durch dieses Männerkloster, den Abt des Männerklosters auf ihr lag, diesen Druck nehmen. So sagte er zu ihr, geh hin, geh an den und den Ort, da wo die Nahe in den Main fließt, und baue dort ein Kloster. Und das war natürlich wieder so. Wie sollte sie als Frau sowas machen? Okay, sie war anerkannt, Prophetin. Sie hatte einen gewissen Einfluss. Aber das lag völlig außerhalb. Es muss ein Wunder geschehen. Wir können uns diese Sachen nicht vorstellen. Es müssen Wunder geschehen, damit so etwas passiert. Und was geschah? Der Abt sagte natürlich, alles Blödsinn, läuft nicht. Und dann fiel sie in eine Starre. Wie tot. Wie ein Starrkrampf. Sie haben sie bewegt, sie konnten sie nur wie so ein Laken, was im Winter eben draußen gelegen hat. So konnten sie sie nur anpacken. Sie war völlig. Und dann war der Abt bereit, er wollte das erst gar nicht anerkennen. Und dann nach etlicher Zeit ist er zu ihr gegangen und das ist tatsächlich, er hat an ihr das gibt's doch gar nicht, alles nur mache. Und er sagt, und dann sagt er, okay, wenn es denn nun wirklich Gottes Wille ist, dann kriegt er, ob es eine Eingebung war, wenn es nun wirklich Gottes Wille ist, dann will ich es zulassen. Dann soll es so geschehen. Und Hildegard wachte aus ihrer Starrheit auf, sprang auf und es ging los zum Rupertsberg an die Nahe. Inzwischen war sie schon knapp 50 Jahre alt. Und sie baute dort das Kloster am Rupertsberg. Inzwischen war schon auf dem Disibodenberg war das Kloster mächtig gewachsen, ihr Nonnenkloster. Und es war sowieso zu klein geworden. Und nun auf dem Rupertsberg wuchs diese Gemeinschaft, wuchs um 50, 60 Leute, 50, 60 Schwestern. Und selbst das wurde später zu eng. Und nun kam die Zeit, wo sie in die Öffentlichkeit ging. Der Kaiser wurde auf sie aufmerksam. Sie bekam einen Brief von Kaiser Friedrich Barbarossa. Und er lud sie ein, nach Ingelheim zu kommen, in die naheliegende Pfalz, wo der Kaiser sich aufzuhalten pflegte. Und dann ging sie hin zu ihm. Der Kaiser war damals knappe 30. Sie war vielleicht, zu dem Zeitpunkt war sie schon über 50. Und dann ging sie zu ihm hin und prophezeite über ihn. Sagte, du wirst das und das haben. Er war damals noch gar nicht Kaiser, er war König. Nur jeder zweite oder dritte König wurde auch dann Kaiser. Und dann sagte ihm, du wirst die Kaiserkrone erhalten, du wirst das und das wirst du bekommen. Und aber, gedenke daran, dass Gott dich gesetzt hat, dass du Gerechtigkeit übst. Gedenke daran, dass Gott dich eingesetzt hat, seinen Willen in deinem Reich, seinen Willen durchzusetzen und der Gerechtigkeit nachzujagen und Barmherzigkeit zu üben. Und sie hat ihm dann sehr deutlich, hat sie ihm das zu verstehen gegeben. Und er, der große Barbarossa, sagte, jawohl, ich verspreche dir, ich werde alles, was du mir gesagt hast, werde ich tun und ich werde in meinem Reich für die Gerechtigkeit Gottes sorgen. Daran erkennen wir, dass er erkannte, dass diese Frau, dass sie eine Prophetin war. Er erkannte das. Sie wagte es, dem Papst zu sagen, du, den Gott eingesetzt hat, sorge dafür, dass die Diener, die das Wort Gottes verkündigen, dass sie in rechtem Maße lehren und sich im rechten Maße bewegen. Wenn du das weiter laufen lässt, so wie es jetzt ist, so wird Gott dich bald hinwegnehmen. Bumm. Das ist prophetisch. Und es ist nicht einfach so, dass ich, so wie ich das jetzt sage, dass es allgemein gehalten wird, sondern sie gab sehr deutliche und genaue Hinweise, dass derjenige genau wissen konnte, aha, daher weht der Wind. Und doch sehen wir dann bald, wie sich das änderte. Der Kaiser Barbarossa ging nach Italien und wurde dort zum Kaiser gekrönt. Und dann schrieb er noch an Hildegard, bedankte sich bei ihr und sagte, was er alles, dass all die Sachen, alles, was sie ihm prophezeit hatte, ist eingetroffen. Er hat auch die Sachen bekommen, die er wollte und das alles war, und er freute sich darüber. Und dann zwei Jahre später ging er hin und hat einen anderen Papst eingesetzt, als der eigentlich gewählt wurde. Und er hat dafür gesorgt, dass 20 Jahre lang, dass es zwei verschiedene Päpste gab. Und obwohl die Päpste, die er selbst praktisch auf den Papstsitz gehoben hatte, dass sie drei hintereinander, innerhalb von wenigen Jahren, alle drei hintereinander starben, sah er es nicht ein. Und das war etwas natürlich für unsere Hildegard. Als Hildegard das sah, was er machte, da hatte sie keine Bedenken, vor den Kaiser zu treten und ihm zu sagen, du misch dich in die Wege Gottes ein. Wenn du so weitermachst, wirst du es nicht lange überstehen. Und der Herr wird dir keinen Sieg geben, sondern du wirst Niederlage auf Niederlage haben. Und er sagt, da fing es an, nein, da wollte er nicht mehr. Und dann zog er nach Italien, machte, ich glaube, zwei oder drei Kriegszüge und wurde kräftig geschlagen. Nun, wenn wir diese Worte, wenn wir das hören, dann denken wir, oh, sie hatte ja jetzt mit ihren 50 Jahren, hatte sie als Prophetin nur eine Menge zu tun. Aber Tatsache war es, nebenbei hatte sie zwei Kloster zu leiten. Sie ging auf Predigtreisen. Sie schrieb viele Briefe. Ihr Klosterleben, das sie alle Schwestern einzeln betreute und weiterführte. Dass sie die Klostermedizin ausbaute. Dass sie das, was die Benediktiner schon angesammelt hatten, dass sie es riesig erweiterte. Dass sie, über Naturkunde schrieb, über Medizin schrieb. All das war noch nebenbei. Wir sehen diese Frau. Woher hat diese Frau diese Energie? Woher hat sie diese Kraft genommen? Sie hat über Medizin geschrieben, wo die Leute heute sagen, die es prüfen können. Sie hatte damals Einsichten, die Leute noch gar nicht gehabt haben. Woher hat sie diese Einsichten? Leider ist etwas passiert, im Gegensatz zu ihren prophetischen Büchern wie Sivias oder das Buch vom Wirken Gottes, diese drei hat sie in diesen anderen Büchern, die wurden nicht genau überliefert. Das heißt also, da sind Sachen mit hineingekommen, die nicht in Ordnung sind. Und darum muss man die Sachen heute mit Vorsicht beachten. Denn damals haben die Schreiber des Mittelalters, die haben das nicht genau wörtlich wiedergegeben, sondern die haben ihren Mist dann hinzugetan. Das, was sie bei den prophetischen Sachen sich nicht trauten, haben sie bei den praktischen Sachen aber ohne Bedenken mitgemacht. Also das ist dann, muss man jetzt ein bisschen, damit in diesen Sachen muss man dann eben ein bisschen vorsichtiger sein. Aber was sie noch hatte, haben wir es vorhin gehört, das Lied heißt Eucharius. Eucharius war ein Märtyrer, der für Christus gestorben ist. Und das ist so, sie hat Lieder komponiert und völlig neu. Damals gab es nur in den Kirchen gab es diese Art gregorianische Musik. Und sie brachte ein neues Element damit hinein. Sie brachte dieses frauliche, dass sie die Klangfarben aufmöbelte, dass sie das erweiterte. Dass da eine Freudigkeit mit hineinkam, dass da eine Offenheit mit hineinkam. So revolutionierte sie selbst in der Musik. Und so führte sie an einem besonderen Festtag führte sie ein Spiel auf. Und zwar ging es um den Kampf des Teufels um die Seele des Menschen. Und da kam dieser Kampf des guten Wirkens Gottes gegen das Wirken des Teufels für die Seele. Und das führte sie auf. Und der Vollmer, einer der Priester, das war dann der einzige Mann dabei, der durfte dann nicht singen, der durfte dann nur reden, der durfte nur sprechen. Selbstverständlich sprach er dann den Part des Teufels. Und so haben sie diesen geistlichen Kampf um den Menschen dargestellt. Und dann haben sie sich aufgestellt und haben nicht diese schwarzen Benediktinerroben gehabt, sondern sie haben weiße Kleidung angezogen. Sie haben die Haare lang runterfallen, sie haben die Schönheit gezeigt. Sie wollten die Tugend darstellen. Und dann war eine andere Äbtissin war da. Und die war jetzt nun so streng und die sah das jetzt alles. Und die rastete aus, was könnt ihr da machen? Wie könnt ihr das so sein? Und dann sagte Hildegard, nein, unser Gott ist der lebendige Gott. Er freut sich an der Schönheit. Er freut sich daran. Das, was wir machen, sind wir für unseren Bräutigam, für Jesus, für ihn. Da merkt man, welche Freiheit diese Frau hatte. Das war total ungewöhnlich. Völlig ungewöhnlich war das. Die haben, wenn sie zur Welt hin auftraten, dann haben sie immer sich in dem Habit sich bewegt, in dem benediktinischen Outfit auch, in den schwarzen mit Schleier und so weiter, nach außen nur so hin gezeigt auch. Aber was sie vor Gott sind, das war etwas ganz anderes. Halleluja, preis den Herrn. Was für eine, also ich habe, als ich Hildegard, als ich ihre Dinge, als ich ihre Bücher und ihr Leben so studiert habe, ich war begeistert von ihr. Ich war begeistert von ihr, von dieser Freiheit, die sie hatte. Und dass sie bis ins hohe Alter hinein, dass sie da eine Aktivität hatte. Sie ist mit 73 Jahren oder mit 74 Jahren ist sie das letzte Mal aufgebrochen zur Predigtreise. Damals war das nicht so, dass du dich in den Bus reinsetzen konntest, komfortablen Bus, Klimabus mit Klimaanlage und schön Sitz gepolstert und sonst wie was. Nein, sie mussten entweder auf Pferden oder auf Maultieren oder zu Fuß. Und das nicht eben mal so eine super Straße, Highway, die du lang gehst, sondern über Stock und Stein und quer durch den Bach. Und das mit 74 Jahren. Und das über hunderte von Kilometern. Bamberg, Lothringen, den ganzen Rhein runter. Das war für sie, war das ihr Programm. Und dann ist sie hingegangen, dann ist sie in die Bistümer gegangen. Und hat zu den Prälaten, zu den Bischöfen gesprochen. Und hat ihnen Gottes Wort gesagt. Und sie hat ihnen harte Worte gesagt. Sie hat ihnen gesagt, ihr, die Hirten der Herde seid, ihr vernachlässigt euren Job, ihr weidet euch selbst. Und draußen ist das Volk seiner Herde, was auf euer Wort wartet. Und sie ist in die Klöster gegangen, wo es teilweise wirklich wild herging. Und sie hat dort wieder die Ordnung aufgerichtet, die göttliche Ordnung aufgerichtet. Durch die Kraft, die Gott ihr gegeben hat, die der Heilige Geist in ihr wirkte. So waren damals die Geistlichen, die angesprochen waren, die waren nicht erbaut über das, was sie sagte. Die freuten sich nicht darüber. Aber wisst ihr, was sie taten, als sie wieder zu Hause war, als sie wieder auf dem Rupertsberg war? Da schrieben sie ihr lange Briefe und bitte, gebt es uns doch, könnt ihr uns das nicht nochmal aufschreiben? Wir wollen das haben, wir wollen das schriftlich, wir wollen es haben. Kannst du dir vorstellen, wenn dir einer sagt, was du für ein Kerl bist oder was du für Mist baust, und dann willst du es nochmal schriftlich haben? Da sehen wir, diese Frau hatte eine geistliche Autorität. Sie hatte eine geistliche Autorität. Aber das Eigenartige ist zum Beispiel, dass es gerade auch bei Hildegard war es so wie Jesus in Nazareth. Der, ein Prophet taugt nichts in seinem eigenen Land. Sie war dem Erzbistum von Mainz unterstellt. Und das Mainzer Erzbistum, dem war Hildegard ein Dorn im Auge. Weil sie war eigentlich immer der Spiegel, in den sie schauten und was ihnen gar nicht gefiel. Und so haben sie ihr das Leben besonders schwer gemacht. Am Ende ihres Lebens, da hatte sie einen Edelmann, der exkommuniziert war, der aus der Kirche ausgestoßen war. Er bat um Vergebung und ihm wurde von einem Priester die Absolution erteilt. Nun ist dieses nicht weitergegeben worden und er starb danach. Und das ist nicht weitergegeben worden und so weigerten sie sich, ihm die Absolution dann festzusetzen. Hildegard begrub ihn auf ihrem Friedhof, auf dem Rupertsberg. Und dann sagte sie, der muss wieder raus, er darf nicht in geweihtem Boden liegen. Und Hildegard sagte, nein, dieser Mann hat bereut und er ist im Reich Gottes. Und das dürfen wir nicht machen. So setzte sie sich damit dem Prälaten aus, sie setzte sich ihnen aus. Der Bischof war damals gerade in Rom. Und die Prälaten haben gedacht, so jetzt können wir es dieser alten Äbtissin mal so richtig heimzahlen. Und dann ist sie hingegangen. Sie ist hingegangen nach Mainz, sie ist auf die Knie gegangen vor dem Prälaten. Und sie hat gedacht, bitte, dieser Mann hat wirklich, er hat bereut und es ist nicht gut. Ihr versündigt euch, wenn ihr das widerrufen wollt. Lasst ihm seine Ruhe und seinen Frieden. Sie hat gebeten, sie ist wirklich auf die Knie vor ihn gegangen. Und sie haben sie, die Prälaten haben sie damals, die Geistlichen, die haben sie weggestoßen. Es waren so höhere Diakone waren das. Die haben sie weggestoßen, Welt gibt's nicht. Und daraufhin wandte sich dann aber ein anderer Erzbischof, der ihr gewogen kam, der ist selbst dann zu den Prälaten gegangen, der damals von Köln, der ist zu ihnen gegangen und hat dann interveniert. Er selbst hat Leute eingeschaltet, die nach Rom den Erzbischof von Mainz dann angingen und von ihm wurde das dann rückgängig gemacht. Nun muss man das so wissen, damals, weil sie sich geweigert hat, durfte sie nicht mehr in ihrem Kloster, sie durften keine Loblieder mehr singen, sie durfte kein Abendmahl nehmen. Das heißt, die geistliche Tätigkeit, ihre geistliche Nahrung wurde ihnen untersagt. Und Hildegard hielt sich daran. Sie hielt sich daran. Aber was für eine Qual war das für sie. Aber sie hielt sich daran. Und dann hat der Erzbischof dann, hat ihr dann geschrieben, hat sich entschuldigt und hat sie wieder freigelassen, hat sie gesagt, okay, das Interdikt wird aufgehoben. Das war eigentlich die letzte große Tat, die sie gewirkt hat. Und damals zu der Zeit waren die Katharer, die waren eine große Gefahr für die Kirche. Die Katharer, das ist eine Sekte, die Schöpfung und den Schöpfer auseinander dividierte. Und zwar, die sagt, die Schöpfung ist schlecht, der Schöpfer ist gut. Das, was wir sehen, ist gut. Also was wir nicht sehen, ist gut. Das Unsichtbare ist gut, aber die Schöpfung ist schlecht. Und das war etwas natürlich, was gegen Hildegards ganzes Bewusstsein von Gott ging. Denn sie wusste, Gott liebt uns. Und Jesus Christus ist leiblich auferstanden. Das ist so falsch, es kann niemals sein. Und so ging sie los und predigte wieder. Sie predigte gegen die Katharer. Sie hatten sich schon am Niederrhein hatten sie sich schon ausgebreitet. Und sie fing dann an, los in den Städten in Mainz und in Köln gegen die Katharer zu predigen. Und durch ihr Wort, konnte dann auch das Katharertum auch in dem Deutschen Reich dann auch keinen Fuß mehr fassen. Hier sehen wir auch wieder, wie Hildegard, wie das der prophetische Geist, der in ihr war, sich durchsetzen konnte und wirken konnte. So ein bisschen, habt ihr noch ein kleines bisschen? Ja, ne? Gut, dann kann ich euch noch. Ja, gut. Johannes schreibt, dadurch erschien die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Das kennen wir alle. Und daran hat sich Hildegard orientiert und sie hat dann das ausgelegt. Und dann hat sie etwas gesagt, sie hat durch den Lebensquell des Wortes kam nämlich die umarmende Mutterliebe Gottes zu uns. Sie nährte unser Leben, hilft uns in Gefahren und leitet uns als tiefe und zarte Liebe zur Buße. Ich glaube, Thomas hatte letztens mal davon gepredigt, dieses so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter will ich sein. Kann das sein, Thomas? So, das hast du auch mal. Ja, ne? Und das ist etwas, was Hildegard aufgenommen hat. Hildegard hat etwas aufgenommen, dass sie das weibliche Element auch in den Glauben mit hineinnahm. dass das Weibliche, dass Gott auf einmal nicht mehr nur dieses männlich Harte war, sondern dass er wirklich wie eine Mutter war. Dass das nicht sich widerspricht, sondern dass das etwas zu seinem Wesen mitgehört. So dass sie Wert darauf legte, Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Das hatten die Menschen damals vollkommen vergessen. Das war etwas, und das setzte, ich denke, das war etwas, was auch in ihr etwas freisetzte, dass sie lieben konnte. Dass sie Gott nicht mehr als den Harten sah, als den strafenden Gott. Obwohl sie als Prophetin durchaus die Dimension der Strafe auch wusste. Aber sie wusste, Gott ist Liebe. Und das, was die Menschen dann aus ihr gemacht haben, heutzutage ist es ja so, dass sehr viele im feministischen Bereich sind es, die haben Hildegard entdeckt, die halten Hildegard als die große Frauenverfechterin vor. Aber das ist völliger Blödsinn, ist das. Hildegard sah immer die Ganzheit. Sie sah immer den ganzen Menschen, ob Mann oder ob Frau, in der Verbindung mit Gott und in der Verbindung untereinander. Das war für sie, war das so wichtig, war das. Ich habe gestern, hatte ich mit Bernd kurz mal darüber gesprochen, in der Zeit war es so, dass es auseinanderdividiert wurde. Dass der Glaube und die Vernunft, dass sie auseinanderdividiert wurden. Das heißt, die haben, Glaube ist etwas, dass du kannst glauben, aber die Vernunft ist etwas ganz anderes. Du musst das musst du nebenbei denken. Das heißt, sie haben die Disziplinen, haben sie alle auseinandergezogen. Alles wurde auseinandergebracht. Und das war etwas, wo Hildegard aus ihrer, noch in dieser Zeit, wo sie es hochhielt, wo sie die Gefahr erkannte, es verläuft sich hier. Wir müssen wieder hin, wir müssen die Einheit bewahren. Wir müssen die Einheit des Schöpfers zur Schöpfung müssen wir bewahren. Wir können nicht den Schöpfer herausnehmen und alle Dinge natürlich erklären. Denn das ist das, was letzten Endes zu unserem heutigen Weltbild geführt hat. Dass wir alle Dinge versuchen, ohne Gott zu erklären. Damals fing das an. Und Hildegard ist eine der großen Propheten damals zu der Zeit, die das hochgehalten haben und haben gesagt, vorsichtig, ihr dürft das nicht trennen. So wie ihr Mann und Frau nicht trennen könnt, so könnt ihr den Schöpfer und die Schöpfung nicht trennen. Wir sehen also, sie hatte einen großen Einfluss zu ihrer Zeit. Sie schrieb an den König von England. Sie schrieb, hatte Kontakt mit mehreren Fürsten innerhalb von Europas. Sie hatte Kontakt mit vielen verschiedenen Päpsten. Also sie hatte einen sehr starken Einfluss in ihrer Zeit. Und es war so, dass sich viele auch dem öffneten, dass sich viele ihre Worte hörten und betroffen waren. Aber das Verrückte ist, es ging ihr wie Jeremia. Sie war wie Jeremia, der große Prophet, der warnte, aber es wurde nicht auf ihn, in letzter Konsequenz nicht auf ihn gehört. Denn es ist wenige Jahre, nachdem sie gestorben war, ging der Abstieg weiter. Sie hatte ihn eine Zeit lang aufhalten können, aber der Abstieg ging weiter. Sie nahm es sich nicht zu Herzen. Als sie gestorben war, da kamen Tausende hin und pilgerten zu ihrem Grab. 1181 ist sie gestorben. Und Tausende kamen und pilgerten zu ihrem Grab. Es geschahen große Wunder. Menschen, die mit Aussatz kamen oder Menschen, die blind kamen, die gingen hin und fassten ihr Grab an oder die Erde, worin sie lag, und sie wurden geheilt. Und was passierte war, dass der, Es war jeden Tag, kamen Hunderte und Tausende von Menschen an. Die Nonnen, sie konnten ihren Klosterbetrieb nicht mehr aufrechterhalten. Sie konnten ihre normalen Gebetszeiten, all das, sie konnten es nicht mehr einhalten. Dann baten sie den Erzbischof von Mainz, dass er doch intervenierte und etwas tat. Und dann kam der Erzbischof, kam zu dem Kloster und schaute sich das an. Und dann sagte er, nee, da habt ihr recht. Das können wir nicht machen. Und dann hat er gebetet und dann hat er gesagt, Hildegard, hier an diesem Kloster bitte keine Wunder mehr. Wisst ihr, was passierte? Von einem Tag auf den anderen hörten die Wunder auf. Hildegard hielt sich selbst daran. Sie war, wenn es um Gottes Sache ging, konnte sie so starrsinnig sein. Und sie konnte wirklich wenn es der Wille Gottes war, diesen Willen durchsetzen bis zum Äußersten auch. Aber sie hielt sich tatsächlich auch an Autorität. Autorität war etwas, das wollte sie nicht umgehen. Und das Tolle ist, dass man an ihr sieht, dass Gott sie bestätigt. Letzten Endes hat er sie immer wieder bestätigt. Sie hat sich gedemütigt, auch da, wo es sein musste, wo sie sich demütigen sollte, und er hat es bestätigt. Sie war eine schwache Frau. Sie war eine kranke Frau oft. Und trotzdem war sie stark in der Stärke Gottes. Und sie selbst weist darauf hin, immer dann, wenn Gott zu mir etwas gesagt hat, dass ich etwas weitergeben soll, dann habe ich mich manches Mal dagegen gewehrt, weil ich, wie wir vorhin haben wir es gelesen, ich bin eigentlich furchtsam. Ich bin eigentlich nur eine Frau. Und ich kann eigentlich auch gar nicht reden oder schreiben. Und dann streckte Gott sie aufs Lager. Dann hat er ihr alle Kraft entzogen. Und sie bekam erst dann wieder Kraft, wenn sie sagte, Herr, dein Wille geschehe. Und dann ist sie aufgestanden und ist losgegangen, wo Gott sie hinhaben wollte. Ob es zum Kaiser war, ob es zum Papst war, ob es vor das Volk war, was manchmal auch ganz schön Trouble machte. Oder ob es vor die Geistlichen war, die sie auch manchmal am liebsten zerrissen hätten. Dann ist sie losgegangen und das noch mit fast 80 Jahren. Halleluja, preis den Herrn. Das war unsere Hildegard. Unsere Hildegard ist nicht nur ein Kräuterweib. Unsere Hildegard ist nicht nur eine feministische Emanze gewesen der ersten Zeit. Sondern sie war mehr, sie war eine Prophetin Gottes. Sie war eine Frau, die nach dem Herzen Gottes war. Sie hat drei Bücher geschrieben, die Gott selbst ihr gegeben hat. Die Gott ihr in Visionen gegeben hat, wo er Visionen gegeben hat, die sie niederschreiben sollte, was sie sah und was sie hörte. Und das hat sie getan. Und dieses erste, das ist die Sivias, wisse die Wege. Das ist ein Buch, das ist ein über die Glaubenskunde. Dann ein anderes Buch, was sie in der Mitte ihres Lebens dann geschrieben hat, ihres zweiten Abschnittes, war dieses Buch von der Menschenkunde. Liber Vitae Meritorum hieß es, das Buch der Verdienste, der Lebensverdienste. Und das allerletzte Buch ist das Buch vom Wirken Gottes. Das Buch vom Wirken Gottes unter den Menschen und in der Welt. Und das ist eigentlich das reifste Buch. Das ist eigentlich die reifste Darstellung, die er ihr gibt über eine geistliche Schau. Wo auch über die Endzeit bis hin über das Auftreten des Antichristen, wo sie weissagt und prophezeit, wo Gott ihr Dinge offenbart. Aber ihr ging es immer darum, dass die Menschen wieder in Kontakt kamen zu ihrem Schöpfer, dass sie wieder in die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer kamen, dass sie in den Einklang hineinkamen. Und wir sehen an dem, was sie geschrieben hat, auch über das Heilwissen oder über die Natur. Sie hatte so eine große Liebe zur Schöpfung. Sie war niemals so wie, mein Vater, er hat auch die Natur geliebt, aber er hat immer die Natur ohne den Schöpfer geliebt. Aber Hildegard hat nie die Natur ohne den Schöpfer gesehen, sondern wenn sie die Natur gesehen hat und die, ob es Tiere oder Pflanzen waren, so hat sie etwas mehr darin gesehen. Sie hat das Wesen der Pflanze gesehen oder das Wesen des Tieres gesehen. Und weil sie es vom Schöpfer so bekam. Und das hat in ihr eine Dankbarkeit ausgelöst. Das hat in ihr einen Jubel ausgelöst. Und so ist, sie hat insgesamt 77 Lieder hat sie geschrieben. Und darauf weist sie häufig in ihren Büchern darauf hin, dass sie sagt, das Herz des Menschen ist dazu ausgelegt, Gott zu loben. Zu nichts anderem sind wir da. Und so kann ich, also wie kann ich Hildegard da sie eine Naturliebhaberin nennen ohne Gott? Oder eine Feministin ohne den Schöpfer der Frau? Sowas, es geht nicht, ich kann es nicht. Und ich bin so dankbar, dass wir das wissen dürfen, sie ist eine unserer Heiligen. Sie ist eine der unseren, sie gehört zu uns. Und wir gehören zu ihm. Halleluja, preis den Herrn. Sie sagt an einem Brief, das schreibt sie einmal, und ich finde, da können wir jetzt abschließen damit. Da schreibt sie, dem König aber, und dieser König ist Gott, dem König aber gefiel es, eine kleine Feder zu berühren, dass sie in Wundern emporfliege. Und ein starker Wind trug sie, damit sie nicht sinke. Amen.
Wenn ich diesen Geschichten zuhöre, dann bekomme ich Hunger. Dann bekomme ich Hunger nach mehr. Dann bekomme ich Hunger nach den Geheimnissen Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bekommst du auch Hunger? Und das soll das bewirken, dass wir Hunger bekommen nach den Geheimnissen Gottes. Und Gott möchte seine Geheimnisse uns kundtun. Er möchte die Geheimnisse nicht für sich behalten. Und Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Da gibt es so viel zu entdecken. Was hast du denn bisher entdeckt von Jesus, von dem Vater, vom Heiligen Geist, von der Schöpfung? Also ich habe noch nicht viel entdeckt. Ich habe jetzt 36 Jahre gesucht. 36 Jahre bin ich in der Nachfolge Jesu. Und ich habe Hunger nach den Geheimnissen. Und unser Gott möchte uns seine Geheimnisse offenbaren. Er möchte dir diese Geheimnisse offenbaren, mir möchte er jene Geheimnisse offenbaren. Und dir erzählt er davon und dir davon. Und wenn wir dann zusammenkommen, ja, dann erzählst du von dem, was Gott dir gezeigt hat, und ich erzähle von dem, was er mir gezeigt hat. Und so bereichern wir uns wieder gegenseitig. Halleluja. So, und so soll es sein. Wir sollen uns gegenseitig mit den Geheimnissen, mit den Worten Gottes, mit den Einsichten, die er uns gegeben hat, gegenseitig bereichern. Ich möchte mehr hören von Männern und Frauen Gottes, die mit Jesus gegangen sind. Du auch? Es war super. Es war super.
Vielleicht ist euch eins aufgefallen. Ich habe von ihrem Leben einige Stationen erzählt. Aber von dem, was Gott ihr wirklich gesagt hat, habe ich euch gar nichts gesagt.
Aber es hat Hunger gemacht.
Und das ging auch nicht. In der kurzen Zeit konnte ich das auch nicht. Aber es lohnt sich im Grunde genommen, selbst mal da reinzuschauen. Und natürlich sind diese Bilder, sie sind aus einer anderen Zeit. Das ist dieses mittelalterliche Bildverständnis ist noch, es ist manchmal ein bisschen sperrig. Aber manchmal ist es so, mir ist es so gegangen, wenn ich bestimmte Abschnitte gelesen habe, dass mir das Herz aufgegangen ist. Und dass ich innerlich gejubelt habe, sagt, oh Herr, wie groß bist du, wie wunderbar bist du. Und wenn es das erreicht, ich denke, dann ist es genau das, was Hildegard eigentlich weitergeben wollte.